Willkommen zur Energiezone. Ich bin Ilan und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Jochen Schwill, Gründer und CEO von Spot My Energy. Mittlerweile auch schon großes, bekanntes Unternehmen, gar kein so kleines Startup mehr. Aber Jochen ist natürlich auch kein Unbekannter in der deutschen Energiewende. Mit Next Kraftwerke hat er so das virtuelle Kraftwerk in Deutschland im Prinzip erfunden, salonfähig gemacht, bevor er das Unternehmen dann auch ziemlich erfolgreich verkauft hat an Shell. Und ja, jetzt baut er Spot My Energy und da kümmern sich so um digitale Infrastruktur für Millionen deutscher Haushalte, dass diese intelligenten Stromzähler, die nicht nur messen, sondern auch kommunizieren, dann auch endlich mal in die Haushalte kommen und damit dann auch die Grundlage für so dynamische Tarife, netzdienliche Steuerung und so echte Flexibilität im Stromnetz legen können. Wir sprechen darüber, warum der Smart Meter Rollout immer noch hinterherhinkt, auch ein bisschen langweilig als Thema mittlerweile, aber ist halt so und gehört besprochen. Und auch, wie man ein profitables Geschäftsmodell mit in so einem hochregulierten Markt baut und warum der Messsternbetrieb plötzlich auch irgendwie gar nicht so unattraktiv ist. Genau, es geht auch um 14a, ENWG, die Rolle von KI in der Energiedatenanalyse und die Frage, ob wir mehreren Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren oder so den Netzausgleich über Millionen von Heimspeichern und E-Autos wirklich regeln können. Also es wird ein bisschen technisch, strategisch und visionär. Ich fand es total cool, dass Jochen und ich das endlich geschafft haben. Wir haben es echt irgendwie mehrmals probiert und dann hat er sich das Bein gebrochen und was weiß ich, da kamen immer irgendwelche Sachen dazwischen und jetzt haben wir es endlich geschafft, auch wieder am Rande vom Energiegipfel. Also da wird auch ein bisschen drüber geredet und genau, für mich mega inspirierend mit so einem Unternehmer, Vorbild von vielen und Gründer von so einem Ökosystem auch in der deutschen Energiewelt zu sprechen und genau. Ja, also technisch, strategisch und visionär, genau wie wir es lieben in der Energiezone und also ja, genau, lehnt euch zurück oder ladet euer E-Auto oder was auch immer. Jetzt erstmal ganz viel Spaß und lasst uns eintauchen in diese Welt von intelligenten Messsystemen und zukünftigen Energielösungen. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Moin Jochen!
Moin Ida.
Haben wir es endlich geschafft?
Ja.
Wie lange haben wir jetzt schon hin und her ge-E-Mailt und telefoniert, du hattest dann irgendwann hast du dir dein Bein gebrochen und du warst mal in Berlin und dann, aber irgendwie haben wir es nicht hingekriegt jetzt.
Bin sogar mit Krücken das letzte Mal in Berlin gewesen, habe ich mich noch dran zurückerinnert, als ich jetzt am Flughafen wiedergekommen bin. Das letzte Mal habe ich endlos durch den Berliner Flughafen Krückentouren gemacht, aber trotzdem haben wir es nicht geschafft und jetzt endlich. Bin froh, bei dir zu sein.
Mit einem deiner Kollegen hatte ich schon das Vorgespräch, das war mega smart und mega inspirierend, aber das ist auch jetzt schon wieder ein halbes Jahr her oder ein Dreivierteljahr her. Ich weiß, dass es im Sommer war und wir in so einem Café in der Nähe von unserem Office waren. Aber gut, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sitzen wir hier im Handelsblatt Energiegipfel, dem so Jahresauftakt der Energiebranche, wo sich ganz viele C-Level und alte und junge Energiewelt treffen. Ist ganz schön teuer, hier reinzukommen, finde ich, aber ist immer ein ganz guter Treff zum Networken, sind echt viele da.
Ja, war cool. Also jetzt ist ja schon der zweite Tag. Gestern war viel los hier. Ich durfte auch auf der Bühne was erzählen zu Smart Metern, zu unserem Ansatz da. Und viele Leute hier, wie du sagst, ne? Also so ein bisschen alte Welt natürlich, ne? Viele alte Stadtwerke hier. Aber trifft die neue Welt. Wir sind auch hier.
Ja.
Ne? Zählen uns mal zur neuen Welt.
Kati. Gas-Kati, Katharina Greiche natürlich. War jemand anders. Unsere Bundesministerin, die ja auch Energie verwaltet ist, hat gesprochen als Keynote und Fatih Birol. Fand ich beide überraschend gut. Ich habe gar nicht so viel erwartet. Einzige nur, Katharina hat, glaube ich, 50 Mal Gas gesagt und nur 5 Mal Batterien.
Und keinmal Smart Meter.
Genau. Aber ich fand sie so insgesamt, also, naja, kleines bisschen positiv überrascht.
Ich finde es auch gut. Also, man merkt, sie ist vom Fach. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir sagen können, da freuen wir uns ja erstmal jemanden zu haben, der in gewisser Weise auch eine Expertin ist.
Ja, genau. Hier merke ich gerade, laufen jetzt Leute im Hintergrund lang. Macht aber nichts, ist ja ein Podcast, soll ja von vielen gehört werden. Von daher werden wir eh nichts sagen, was man nicht hören.
Nichts Geheimes hier, ne?
Genau. Mal gucken. Naja, du bist ja irgendwie auch ein Veteran der Branche.
Ja.
Und wenn du so die Stimmung jetzt hier auf dem Handelsblatt Energiegipfel einfangen würdest und beschreiben würdest, was kommt dir da so in den Sinn? Ist das Aufbruch? Ist das viele Lippenbekenntnisse, aber eigentlich machen wir nichts? Also gerade beim Thema Smart Meter könnte ich mir schon so vorstellen, dass es auch frustrierend ist, weil also die letzten 2 Male, die ich hier war auf dem Gipfel, wurde das so ähnlich auch schon gesagt, was hier alles gesagt wurde. Und weiß nicht, ob wir so einen Riesensprung gemacht haben in der Zeit.
Nein, das haben wir mit Sicherheit nicht. Also wir sind jetzt bei unter 4% Smart Meter Penetration. Das wird natürlich immer gerne dann auch als irgendwie ein Bekenntnis gezeigt, dass wir das nicht geschafft haben. Aufbruch wird sich gewünscht. Also ich glaube, alle sind dabei und sagen, wir brauchen das. Was natürlich fehlt, Ilan, das sind so konstruktive Vorschläge, wie kriegen wir das denn wirklich hin? Mhm. Weil ich glaube, das hört dann meistens auf bei dem Lamentieren. Das ist insgesamt natürlich auch immer so ein bisschen Tenor hier. Das läuft nicht gut, dies läuft nicht gut. Das würde ich jetzt nicht gleichsetzen mit Aufbruch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir richtig vom Aufbruch sprechen können. Es geht so weiter so ein bisschen, ne? So wie wir das so bisher auch hatten. Also Aufbruchgefühl habe ich hier nicht mitgenommen. Ne.
Okay, aber du warst auf der Bühne mit dem Matthias Hartmann, CEO von Techem.
Genau.
Und das war gestern schon, war ich auch mit dabei. Was war für dich so in all den Gesprächen so das vielleicht die steilste These oder das Überraschendste oder das, was dir am meisten rausgestochen ist von all den Diskussionen rund um Smart Meter hier so?
Also genau, ich würde sagen, das zweite Thema von der Konferenz war der Smart Meter. Also Thema Nummer 1 ist natürlich gewesen jetzt die Gasausschreibung, 10, 12 GW Gaskraftwerke, die wir bauen wollen in den nächsten Jahren. Das war sozusagen Thema Nummer 1 und dann war Thema Nummer 2 waren schon die Smart Meter und eben sozusagen das Failing, warum kriegen wir das eigentlich nicht hin? Also ich glaube, wie gesagt, also viele sind eben stehen geblieben bei der Aussage, das muss besser werden. Ich glaube, da ist Konsens da. Und ich habe versucht, einen klaren Punkt zu machen, wie wir das hinbekommen.
Mhm. Und du kommst ja hier auch mit einer riesen News eigentlich her. Ne? Ich habe gestern ging es los und vorgestern, also einen Tag bevor es losging, in meiner E-Mail so eine Pressemitteilung von euch bekommen. Riesengroßes Announcement von der Finanzierungsrunde.
Wir haben die Taschen voll mit Geld, jetzt geht's los.
Ja, erzähl mal. Also erstmal Glückwunsch, weil das sieht so aus, als ob da irgendwie Bewegung drin ist. Das finde ich immer gut.
Ja.
Und dass ihr richtig was damit auch erreichen könnt. Aber so, was ist der Gedanke dahinter? Also warum der Partner, warum die Menge, was macht ihr da?
Ja, also am Ende des Tages, wir brauchen natürlich Kapital, um den Smart Meter Rollout zu finanzieren.
Mhm.
Wir sind als wettbewerblicher Messstellenbetreiber angetreten, um Smart Meter zu betreiben. Wir müssen aber auch den Smart Meter mitbringen. Das heißt, dafür brauchen wir auch relativ viel Geld. Deswegen 60 Millionen ist natürlich eine ordentliche Ankündigung.
60 Millionen.
Genau, das ist viel davon ist auch Debt. Das heißt, also du wirst im Handelsregister da gar nicht so viel von finden.
Okay.
Weil das ist sozusagen die Finanzierung auch der Smart Meter an sich.
Mhm.
Und es ist dazu sozusagen hat eine Komponente von so einem CLA, das heißt also das, was
ein
Equity
Wandeldarlehen.
Ja, ein Wandeldarlehen, ganz genau.
Und Junction?
Junction ist
belgisches Unternehmen, haben die viel Erfahrung mit den Themen? Also ich meine, Deutschland ist ja so. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die viel Erfahrung haben mit einem schnellen Smart Meter Rollout, weil er nie stattgefunden hat. Aber die Belgier wissen es, wie man es macht?
Mit Smart Metern kennen sie sich ehrlicherweise nicht so gut aus, okay. Das muss man schon sagen. Womit sie sich gut auskennen, das ist ein dedizierter Energiefund. Peter Jan, der den Fund leitet, interessanterweise kenne ich ihn auch schon aus früheren Jahren. Er war mein Competitor von mir bei Next Kraftwerke und wir haben uns vor einem halben Jahr ungefähr wieder getroffen und dann meinte er, ich habe einen Fund. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich bei euch reinkomme. Und wir haben es jetzt geschafft, das ist cool, jetzt auf der gleichen Seite sozusagen in einem Boot zu sitzen. Und er kennt sich super aus, der Fund kennt sich super aus mit Flexibilitätsmanagement. Und das ist natürlich auch ein bisschen Story of my life. Ne? Also ich meine, Ende des Tages, ich bin jetzt natürlich irgendwie in dieses Metering-Business eingestiegen.
Mhm.
Metering ist aber eigentlich ja, der Weg zum Ziel, Mittel zum Zweck. Ne? Also wir machen ja nicht Smart Metering, weil wir Smart Metering machen wollen, sondern weil wir die Kunden enablen wollen, dass die Flexibilität genutzt wird, ne? Dass Preissignale ankommen, dass wir die Autos smart laden können und dass wir endlich das Richtige machen können mit den 12 GW Batterie, die da in Deutschland schon verbaut sind. Und das ist Werkzeug dafür, sind dann die Smart Meter. Die müssen damit rein. Wir haben von vornherein gesagt, diese Smart Meter, wir können uns nicht auf die Verteilnetzbetreiber verlassen. Wir müssen die selber mitbringen. Deswegen brauchen wir auch so viel Geld. Und deswegen sind wir auch Messstellenbetreiber. Und genau, Junction ist jetzt mit eingestiegen. Es ist ein belgischer Fonds, die sich speziell auf Energie auch sich konzentriert haben. Die kennen sich total gut aus. Ich bin mega happy, dass sie dabei sind.
Cool. Haben die schon andere Investments in Deutschland oder seid ihr die ersten?
In Deutschland nicht. Und es gibt auch gar nicht so viele von den Investments, die man da kennt. Die haben wirklich ein paar Goldnuggets in ihrem Portfolio, aber es sind eher wirklich Spezialcompanies, die sich auf Energiethemen spezialisiert haben, die auch weltweit, glaube ich, aktiv sind. Eine, die in Deutschland im Markt aktiv ist, Rionic, weiß ich, hab schon mal gehört, das sind aber Schweizer, die machen so PV-Planungstools zum Beispiel. Hat auch gewisse Synergien mit uns, weil wir ja viel mit Installateuren zusammenarbeiten, aber nicht so viele Unternehmen, die du wahrscheinlich kennst.
Okay.
Die ich auch nicht kannte.
Okay, aber mach mal gerne ein Intro, weil wenn ich irgendwie höre, Flexibilität im großen Stil für Industrie und so, finde ich natürlich spannend.
Ja, gerne.
Aber okay, und was bedeutet das jetzt konkret? Also erstmal fließt großes internationales Kapital nach Köln, um die Digitalisierung der in den deutschen Kellern zu beschleunigen. Aber was genau finanzieren die? Also was macht ihr da jetzt?
Ja, also eigentlich ist es Spotman Energy ist so eine Art Dreiklang mit dem Ziel, dass wir die Flexibilität sozusagen unloggen. Was braucht man dafür? Drei Sachen. Erstens, wir brauchen diesen Smart Meter. Ist jetzt gar kein Hexenwerk, ein Smart Meter, ne? Was der eigentlich nur macht, ist ja, Ende des Tages zu sagen, was verbrauche ich zu welcher Zeit? Und das so digital auslesen zu können. Das ist Nummer eins. Und zwei ist, dann brauchen wir noch einen variablen Stromtarif, dass wir das auch abrechnen entsprechend. Und drittens ein Energiemanagementsystem, was dann möglichst automatisch die Autobeladung dann vornimmt, wenn eben der Preis günstig ist, weil ich ja keinen Bock habe, nachts irgendwie den Stecker reinzustecken.
Ja.
Und wenn ich diese drei Sachen mitbringe, dann habe ich eigentlich sozusagen das enabled, dass ich die Flexibilität beim Kunden nutzen kann. Und das bringen wir alles drei auch zusammen mit, weil wir wollen so etwas für den Kunden sein wie ein neuer Energieversorger, der, wir wollen ihm jetzt nicht erklären, wir sind dein Messstellenbetreiber, wir sind jetzt dein Stromlieferant, sondern wir sind dein neuer Energieversorger, der dich versteht, der die Daten bei dir im Haus versteht, der auch deine Patterns, also deine Muster erkennt, wie du lebst, wann brauchst du das Auto wieder, bis wann muss es wie vollgeladen sein und darauf deine Energieoptimierung macht. Das ist die Idee dahinter, dass wir natürlich im Hintergrund diese Flexibilität im virtuellen Kraftwerk vermarkten und das Günstigste dann für den Kunden rausholen. Das ist etwas, was der Kunde vielleicht gar nicht in seinem Daily Doing so macht, sondern es ist etwas, was wir für ihn übernehmen. Für ihn ist wichtig, wir verstehen ihn auf Basis seiner Daten und bieten ihm den günstigsten Strompreis an.
Got it. Und wollen wir es mal an meinem Beispiel durchexerzieren? Ich bin ja auch, wir alle sind ja Stromkunden.
Ja, hast du ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe? Oder?
Also ich habe ein Familienhaus hier in Berlin, urbaner Kontext. Ich habe keinen Parkplatz am Haus. Das heißt, ich kann sozusagen, ich muss öffentliche Ladeinfrastruktur nutzen.
Ja.
Ist blöd. Aber es ist ein Neubau, also jetzt so 10 Jahre alt. KfW 55 Standard, also gut isoliert. Ich habe angeschlossen ans Nahwärme-Fernwärmenetz.
Also keine Wärmepumpe?
Keine Wärmepumpe. Was mache ich denn da jetzt noch? Also hole ich mir noch die Balkonkraftwerke?
Hast du eine PV auf dem Dach oder eine Batterie im Keller?
Noch nicht.
Ja.
Willst du mir da was, kannst du mir da was anbieten?
Also wir arbeiten mit Partnern zusammen. Das heißt, ich kann natürlich gerne da was haben. Die freuen sich alle über Leads. Ne? Da kriegst du jetzt wieder Anrufe. und dann kann man sozusagen die PV-Anlage und das Batteriesystem bringen. Irgendwas muss man natürlich also an Flexibilität bestenfalls mitbringen.
Meine Waschmaschine. Nee, mein Kühlschrank.
Genau, das ist auch eine Möglichkeit, ja. Was unser Ansatz ist, wir wollen den Smart Meter zum nächsten Mal dahin bringen, also ein bisschen in einem Merit Order gedacht, wenn du so willst, dahin bringen, wo die Flexibilität sozusagen am größten ist. Deswegen fangen wir auch als Spotman Energy bei Einfamilienhäusern an, das heißt, das ist schon mal gut. Aber Einfamilienhäuser eigentlich mit einer entsprechenden Flexibilität. Wir suchen eigentlich Anlagen, die unter eine bestimmte Regulierung fallen. Der Paragraph nennt sich 14a.
Ja, der wurde, ja, also haben wir schon ganz schön hoch und runter sozusagen auch besprochen, aber sag nochmal kurz und gerne auch sozusagen die Details, was da die Knackpunkte sind.
Das bedeutet einfach, dass du eine steuerbare Verbrauchseinrichtung hast über einen bestimmten Schwellenwert von 4,2 kW. Also in einfachen Worten gesagt, du hast einen Großverbraucher, der vielleicht steuerbar ist.
Also wenn ich mir einen großen Speicher in den Keller stelle, der nicht irgendwann anfängt zu brennen, habe ich irgendwie immer ein bisschen paranoid, aber dann ginge das. Wenn ich 4,2 kW an Speicher anschließe, dann wäre ich 14a.
Speicher, Wallbox oder Wärmepumpe.
Ja, oder das geht eben bei den mir nicht, ne? Die beiden gehen nicht hoch.
Das verstehe ich, ja. Genau, deswegen bist du, also wärst du, sag ich mal, ein potenzieller Kunde, aber wahrscheinlich ist der, sag ich mal, der Standard-Targeted-Kunde von uns eher jemand, der im, sag ich mal, suburbanen Kontext, ja, beziehungsweise auf dem Land wohnt, mhm, im Einfamilienhaus. Das ist, mhm, sag ich mal, eher unser Standardkunde. Reden hier von ungefähr 15 Millionen Einfamilienhäusern, die wir in Deutschland haben. Mhm. Das ist erstmal sozusagen unsere Target-Group. Und wir glauben auch, wenn wir über den Smart-Meter-Rollout sprechen, viele sagen dann ja, alle anderen sind bei 100%, wir brauchen jetzt auch 100%. Wir sagen eher, lass uns die mal erstmal dahin bringen, wo sie am meisten Nutzen bringen. Mhm. Zum Beispiel in Ländern wie Italien, wo wir 100% haben, haben wir auch noch nicht den Impact gesehen, was dann wirklich mit der Flexibilität im Hintergrund passiert. Also eigentlich würde ich sagen, der Smart Meter Rollout oder den Smart Meter nach Hause zu bringen, alleine bringt noch gar nichts.
Aber es ist, weil die das nicht das Gateway haben, um zu steuern, oder? Die italienischen Smart Meter sind doch quasi so, haben wir auch mal in irgendeiner Folge, ich glaube vor 2 Jahren oder so mit irgendjemandem gesprochen, dass, wenn ich das richtig erinnere, die sind zwar smart im Sinne des Auslesens, also sozusagen du kannst fernauslesen und du kannst zeitdifferenzieren, aber können die, weiß nicht, ob die
steuern können die nicht, genau. Ich habe ein gutes Beispiel, Ilan, von, ja, ich habe gelernt, du warst mal bei der EWE, ne?
Ja.
Also ich komme ja auch aus Norddeutschland und mein Schwager, der hat letztens einen Smart Meter bekommen von der EWE.
Ah ja, oh.
Und natürlich hat er mich direkt, weil ich war vor Ort und dann meinte er, ich glaube, ich habe einen Smart Meter bekommen. Aha. Willst du mal gucken? Meinte ich, auf jeden Fall, komm, wir gehen mal runter.
Also hat er, die wichtige Frage, ja, wollte er den haben, nee, oder wurde er den, okay.
Nee, genau, das ist mein Punkt. Also er hat den einfach bekommen, was ja auch sozusagen okay ist, ne? Es ist ja, der Smart Meter Rollout funktioniert ja eigentlich auch meistens so, also dass der quasi über den Pflichteinbau einfach passiert und irgendwann ruft dann der Netzbetreiber an. Aber was ich da genau sagen wollte dazu, ist eben genau das. Er hat den Smart Meter bekommen. Er wusste eigentlich gar nicht so richtig, dass das ein Smart Meter, mhm, ist. Er glaubte irgendwie was bekommen, mhm, zu haben, was sich so anhört wie ein Smart Meter. Er hat ein PV-Batteriesystem, hat aber das sozusagen nicht in Zusammenhang gebracht damit, dass er jetzt damit irgendwas anfangen kann. Also meine Aussage ist die, dass ich sagen will, wenn du einen Smart Meter einfach nur anbringst, ohne eigentlich auch eine Nutzenkommunikation dazu zu machen, dann bringt das vielleicht gar nicht so, ja, viel. Das heißt also, das ist eigentlich auch unser Ansatz, dass wir sagen, wir wollen eigentlich vom Use Case her kommen und kommen auf den Kunden zu und sagen, hey, willst du deine Batterie nutzen, dass du im Winter deinen Speicher vielleicht beladen kannst, wenn viel Windstrom da ist, dass es günstig ist und so weiter, dann kannst du von uns Smart Meter bekommen, variablen Stromtarif bekommen und wir steuern dann mit dir gemeinsam deine Batteriesystem. Mhm. Und dann denkst du sozusagen vom Use Case her und bringst den Smart Meter natürlich mit, weil das dazugehört. Aber wenn der Smart Meter kommt, ohne dass irgendwie ein Nutzen damit in Zusammenhang gebracht wird, ja, dann kann das auch verpuffen. Und das ist ja auch schade.
Ja, sollte man doch eigentlich, vielleicht wurde es, war das nicht vielleicht sogar auf dem Panel bei euch, wo das gesprochen wurde, aber auf jeden Fall, eigentlich sollte man doch vielleicht den Rollout machen, so total bedarfsgerecht. Also da, wo die Leute wirklich wollen. Also derjenige, der richtig Bock drauf hat, mhm, der jetzt aber irgendwie so und so lange warten muss, weil das Ding nicht kommt. Und dann gibt es irgendwelche anderen, wie dein Schwager, die so, das Glück fällt ihnen in die Hand, aber wir wissen gar nicht so richtig, ob sie da damit umgehen können oder um den meisten Nutzen zu tun. Okay.
Ja, voll. Vielleicht, wenn ich dazu sagen darf, das ist sozusagen meine Idee von diesem Smart Meter Rollout. Wie könnte das eigentlich besser funktionieren?
Ja.
Also man muss eigentlich sozusagen, man redet und lamentiert immer darüber, die kriegen das nicht hin, die Verteilnetzbetreiber. Und das ist, aber genau, das ist ein digitales Geschäftsmodell. Also das ist sozusagen an dem Geschäftsmodell von SAP näher dran als am Netzbetrieb, mhm, dran. Ne? Das heißt, es ist so ein bisschen so, wenn du so im Stadtwerk sagst, lauf mal, oder wenn du mir als Beispiel, wenn du mir sagen, ja, würdest, lauf mal 100 Meter in 12 Sekunden.
Ja.
Das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Selbst wenn
weiß ich nicht. 12? Komm.
12. Ja, nee, okay. Mein Fuß gerade noch gebrochen.
Ach so, deswegen. Nee, okay, aber ich hätte es dir jetzt fast zugetraut.
Ja, und wenn ich dann, selbst wenn man mir androhen würde, du kriegst 1.000 Euro Strafe, wenn du es nicht schaffst. Oder du kriegst von mir aus 100.000 Euro, wenn du es schaffst. Ich will es wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Und so ist das so ein bisschen mit, auch jetzt mit Strafen, die denen angedroht werden. Mhm. Das ist der falsche Weg. Du musst sozusagen andere Läufer an den Start bringen, weißt, mhm, du? Du musst die Leute hinkriegen oder an den Start bekommen, die das hinbekommen. Und dafür musst du sozusagen die Macht nicht sozusagen, also in den Haushalten geben und sagen, du musst mehr von dieser Nachfrageschiene denken und sagen, du musst eigentlich die Leute enablen, sucht euch euren Smart Meter, ihr müsst aber einen finden oder ihr bekommt einen Anreiz, ihn zu finden. Also nicht so sehr von diesem Zwang-Rollout, mhm, her, sondern von der Nachfrage denken und sagen, hey, such dir einen. Und man könnte, also wie könnte man sozusagen die Nachfrage auch so ein bisschen anreizen, dass das funktioniert? Zum Beispiel, indem man ganz hart sagt, wenn du eine Wärmepumpe installieren willst, musst du einen Smart Meter haben.
Ja.
Such dir einen.
Wäre ja eigentlich irgendwie logisch, oder?
Genau, und wenn du sozusagen noch keinen Smart Meter hast, dann kannst du die Wärmepumpe nicht installieren.
Ja.
Ne, die Reaktion ist da so ein bisschen, ich finde ja keinen, das ist Quatsch. Es gibt Anbieter, wir können einen Smart Meter innerhalb von 18 Tagen installieren.
Wirklich?
Überall Deutschland.
Okay.
Kein Problem.
Stand heute schon, oder?
Stand heute,
okay.
Genau. Wir sind in allen Netzgebieten unterwegs.
Das heißt, sozusagen von euren Operations steht schon alles und die 60 Millionen oder was auch immer, die werden dann nur in, also vor allen Dingen auch dann Hardware-Invest sozusagen sein, um die Dinger...
Ja, du kannst ja auf unsere Homepage gehen und kannst dir einen Smart Meter, also kannst dir das ganze intelligente System sozusagen bestellen. Ja.
Also ich habe schon einen bei mir zu Hause hier in Berlin, aber könnte ich das jetzt auch bei euch oder würdet ihr sagen, nee, machen wir lieber nicht, weil du hast noch nicht die 4,2 kW Batterie.
Ja, genau. Also du bist jetzt nicht sozusagen unser Lieblingskunde.
Sorry.
Ja, weil du nicht sozusagen einen steuerbaren Verbraucher hast. Ne?
Aber wenn ich sage, ich kaufe mir den gleichzeitig oder ich gehe in eurem Formular.
Das ist sozusagen eigentlich unser Haupt-Go-To-Market aktuell, dass wir genau das machen, dass wir nämlich mit Leuten, sozusagen mit Installateuren eigentlich normalerweise zu dir nach Hause kommen. Das heißt, unser Go-To-Market heute funktioniert eigentlich hauptsächlich gar nicht über eine Direktanfrage, dass du jetzt sagst, ich hätte gerne einen Smart Meter, Spot My Energy, habt ihr einen für mich? Geht auch. Aber der Hauptweg ist eigentlich, dass wir mittlerweile ein Netzwerk haben von über 300 Installateuren in Deutschland, die sowieso vor Ort sind, weil sie dir eine PV-Anlage aufs Dach schrauben gerade und in dem Moment sozusagen den Smart Meter einfach mitbringen. Wir haben dann eine tolle Logistik aufgebaut, dass die den Smart Meter von uns bekommen, den dann einfach mit dran schrauben und dann hat man das eigentlich ganz einfach gemacht, weil in dem Moment, wo der Installateur sowieso im Haus ist, der Kunde sowieso drüber nachdenkt, wie betreibe ich zum Beispiel meine Wärmepumpe, ich muss ja auch über die Betriebskosten nachdenken, also das muss ich günstig hinbekommen. Der Kunde ist im Thema, der Installateur ist sowieso vor Ort, der beste Moment, um sozusagen Smart Meter dann zu installieren. Und genau, so gehen wir in der Regel sozusagen zu unseren Kunden.
Was würdest du sagen, ist der Anteil der Wärmepumpen in Deutschland, die aktuell installiert werden, noch ohne Smart Meter? Also das hört sich irgendwie abstrus an, dass es überhaupt geht, ja? Oder kannst du das schätzen? Oder hast du da irgendeinen...
Also ich kann dir sagen, wie viele Wärmepumpen werden ungefähr installiert in Deutschland? Da sind wir, also das ist eine wachsende Zahl im Vergleich zu PV, das ist eine schrumpfende Zahl aktuell immer noch. Hat sich vielleicht ein bisschen gefangen, aber da reden wir ungefähr so von, Ziel ist ja 500, wir sind so bei 300, 350.000 vielleicht in diesem Jahr. Da würde ich sagen, die, also 90% werden ohne Smart Meter heute ins.
Wirklich?
Ja.
Was?
Ja, es geht leider immer noch.
Das kann doch gar nicht sein.
Obwohl, es ist interessant, ne? Also es ist eigentlich so, das darf man eigentlich gar nicht mehr. Und es passiert trotzdem.
Weil die dann immer auf die Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber referenzieren und sagen, okay, da nicht. Also die
gucken. Genau. Also das funktioniert ist folgendermaßen. Der Regulierer sagt, das muss so sein. Der Kunde sagt dem Installateur, der Kunde sagt dem Netzbetreiber, ich habe eine Wärmepumpe, Achtung, ich könnte jetzt also einen Smart Meter bekommen von dir. Der Netzbetreiber sagt, ja, ich komme dann irgendwann. Erstmal kriegst du einen Zweirichtungszähler, das reicht. Und dann wird erstmal alte Technik verbaut.
Okay, bei meinem Cousin in der Nähe von Frankfurt wird gerade eine Wärmepumpe verbaut. Ich frage ihn mal, was für ein Zähler. Ich habe natürlich gar nicht so im Detail gefragt.
Mach das
sonst mal. Kriegst du vielleicht den als Kunden.
Ja, das wäre doch klasse, genau. Ja.
Nicht mich, aber den.
Ja, schön.
Okay. Ja, jetzt sind wir ja total drin schon. Aber vielleicht machen wir noch ein paar Steps back, weil ich glaube, du hast, ich bin auch schon ein bisschen länger in der Branche, aber ich habe ja irgendwie erst wissenschaftlich gearbeitet und dann im Konzern. Und du bist schon länger Unternehmer. Du bist schon länger so richtig an der Front. Und du hast Next Kraftwerke gegründet. Ich kenne Next Kraftwerke aus der Ferne. Ich habe das so wahrgenommen, dass ihr wirklich ein echte Pioniere wart. Das war so, ich weiß nicht genau wann, 2010, 2014? Irgendwie so
2010 schon, ja, genau. Eine Ewigkeit, ja, 16 Jahre.
Und auch, es war auch so ein bisschen Keimzelle für ganz viele andere. Also so, ich glaube, die Flexpower-Leute, die haben da Connection zu euch, zu dir.
Ja, bestimmt 10 Leute, also alle Gründer kommen von Next und da nochmal vielleicht irgendwie 10 dazu, genau, Hamburger Trading House.
Die waren schon zweimal hier im Podcast, eng verbandelt. Und
ich bin auch noch ganz eng mit denen, das super, super Team. Ich würde mal sagen, Next Kraftwerke hatte mal das beste Trading-Team Deutschlands, zumindest im Short-Term-Trading. Und natürlicherweise, Trader wissen natürlich auch, ob ihres Wertes dann.
Würdest du sagen, Armani oder Max ist ein besserer Short-Term-Trader?
Ich, das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Das traue ich mich nicht.
Schöne Grüße gehen raus.
Ja.
Okay, aber also sozusagen, ihr hattet die Trader, aber ihr habt ja auch ganz viel anderes irgendwie nach vorne getrieben. Also nicht nur Short-Term-Trading, sondern...
Die Ursprungsidee war ja mal, dass wir gesagt haben, wir bauen ein großes virtuelles Notstromaggregat aus vielen kleinen Notstromaggregaten, das Notstromaggregat für den Strommarkt quasi, um damit, damals hieß das Minutenreserve, also Tertiärreserve anbieten zu können. Und da sind wir zu Fußballstadien und Krankenhäusern gegangen und haben dann so kleine Nextboxen verbaut, also Steuerungstechnik, um dann die Anlagen hochfahren zu können und für den Strommarkt zu nutzen. Das war aber irre kompliziert, also insbesondere regulatorisch sind wir da viel gegen Hürden gelaufen, weil diese Notstromaggregate gar nicht so richtig zertifizierte Erzeugungsanlagen waren und so weiter und so fort. Mussten wir ein bisschen pivoten Richtung Biogasanlagen und PV-Batteriesysteme, die wir dann auch in den Regelenergiemarkt, wir hatten dann so ein virtuelles Kraftwerk ja aufgebaut und hatten auch ein paar Notstromaggregate. Aber richtig durch die Decke gegangen ist das erst dann mit den Biogasanlagen und dann auch mit den PV-Anlagen. Das ging dann so, würde ich sagen, 2014 war so unsere große Growth-Phase. Das war cool und genau, da haben wir dann bis zu 10 Gigawatt aufgebaut und dann irgendwann habe ich das Unternehmen nach, also 2021, also nach 11 Jahren Gründerstory sozusagen als Trade Sale an die Shell-Gruppe verkauft.
Genau, das ist ja bekannt und war auch also einer der großen Exits in der Energiewirtschaft. Vielleicht nach dem Verkauf an Shell gab es einen Moment für dich irgendwie so der Leere, wo du so dachtest, was mache ich jetzt eigentlich? Weil ich 10 Jahre habe ich jetzt richtig irgendwie Gas gegeben und Growth und dann?
Ja, es ist gar nicht so einfach als Unternehmer dann zu sagen, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Also viele, so sage ich mal, so Nicht-Unternehmer fragen mich dann immer, warum machst du denn das eigentlich nochmal? Warum tust du dir das eigentlich nochmal an?
Ja.
Unternehmer fragen mich das eigentlich selten, ne? Ja. Weil die wissen ganz genau, ja, das es ist irgendwie ein Trieb, ne?
Ja.
Ist wohl in dir drin. Ja, genau so ist es. Also ich würde sagen, also ich habe nach dem Exit war ich noch sozusagen auch ein bisschen weiter in der Verantwortung. Dann kriegt man ja goldene Handschellen erstmal.
Burnout.
Ja, genau, gar nicht so sehr. Es war also sogar ein Cash-Only-Deal, aber trotzdem waren wir noch ein bisschen verpflichtet erstmal. Ne? Ich konnte das dann auch von 2 Jahren auf 1,5 Jahre immerhin verkürzen. Das war auch gut so. Also ich glaube, man hat dann irgendwann schon gemerkt, dass es irgendwo ein bisschen hier ein bisschen klemmt, da ein bisschen klemmt. Und ich habe es, glaube ich, geschafft, zu einer Zeit rauszugehen, wo ich noch... wo ich gut gehen konnte, wo wir noch einen schönen Farewell hatten und genau, das war toll, das war ein guter Moment, glaube ich, für mich.
Wie viel wart ihr jetzt zum Schluss, wie viele Leute?
So 200, 250, aber es ist sogar noch weiter gewachsen, was das Schöne ist. Also es sind jetzt knapp 400 Leute Krass. In Köln bei Next, ja.
Aber es gab wahrscheinlich irgendeine Art von Fluktuation, weil so irgendwelche sehr missionsgetriebenen Mitarbeiter, kann ich mir vorstellen, die dann haben dann nicht so einen Bock. Also gestern gab es hier eine Session mit, ich würde schon sagen Greta Thunberg, aber es war ja Lisa Neubauer.
Ja, habe ich verpasst, ja.
Fand ich cool, war so inspirierend, war so ein bisschen Blickweiten und Gletscherschmelzen und warum machen wir das eigentlich hier alles? Also mich hat das persönlich motiviert, aber so, ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die bei den Extrakraftwerken sozusagen für die Erneuerbaren kommen und dafür kämpfen,
klar,
da dann denken so, hä, mache ich jetzt hier weiter mit Shell oder nicht? Also
ja, 100%ig. Vor allen Dingen, sagen wir mal, es ist natürlich auch einfach als Unternehmen so ein bisschen so ein äußeres Feindbild aufzubauen, hilft immer, auch so in dem Unternehmenszusammenhalt und so weiter. Ne? Und natürlich ist das auch bei uns passiert, dass wir gesagt haben, wir sind die Herausforderer, die Jungen, die Grünen, die Aggressiven und gegen die alte Energiewelt und so weiter. Da hat man sich so ein bisschen so ein Feindbild aufgebaut, ne? Das schweißt natürlich unheimlich zusammen. Und dann hört man natürlich irgendwann, okay, wir sind jetzt Teil von Shell, Big Oil, ne? Und genau das waren doch diejenigen, gegen die wir immer angetreten sind und so. Ne? Das war natürlich eine Herausforderung, ne? Also die erste Kündigung hatte ich auf dem Tisch an dem Moment, wo wir, also als wir das Announcement sozusagen Richtung Mitarbeiter gemacht haben, am gleichen Tag noch hatte ich die erste Kündigung auf dem Tisch. Aber es ist beim paar wenigen geblieben und ich glaube, das Schöne ist, viele sind auch glücklich geworden, auch unter mit Shell zusammen. Und ich finde, also eigentlich haben wir das ganz gut hinbekommen, auch dieses Narrativ so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann ist das nicht, schaffen wir das nicht mit dem Narrativ gut gegen böse, wir auf unserer kleinen grünen Scholle machen sozusagen unser Ding alleine und kämpfen gegen die bösen Oil- und Gas-Jungs, sondern das müssen wir gemeinsam schaffen. Mhm. Und ich glaube, und daran habe ich auch geglaubt, das konnte ich, glaube ich, auch ganz gut verkaufen, also Richtung Mitarbeiter zu sagen, das ist eine gute Nachricht, dass wir jetzt Teil sozusagen von Shell sind. Mhm. Shell hatte in dem Moment auch eine ganz klare, sag ich mal, Commitment auch Richtung erneuerbare Energien abgegeben. Es war noch vor der Gaskrise und so weiter. Ne? Das heißt, wir konnten da so ein bisschen Speerspitze sein und als Speerspitze uns fühlen für einen Konzern, der in diese Richtung möchte. Mhm. Das wurde eigentlich schwerer, finde ich, mit dem, dass Shell so ein bisschen so ein Strategie-Shift gemacht hat und gesagt hat, wir gehen eigentlich jetzt wieder zurück zu Exploration und Upstream-Business und legen darauf einen stärkeren Fokus. Aber nichtsdestotrotz ist Next, glaube ich, da immer noch in Shell nicht mehr wegzudenken und ein wichtiger Baustein für also das Power-Business.
Ja. Genau, also mir kam gerade die Idee, also man spricht ja immer von diesem Next-Effekt in der Branche, dass halt, dass ihr da was gebaut habt, was irgendwie erfolgreich war und wo dann Leute dann durch Shell vielleicht auch oder andere Gründe einfach wollten wieder unternehmerisch sein, rausgegangen sind, neue Dinge gegründet hat. Du hast ja wahrscheinlich in allen relevanten Unternehmen, auch hier die beim Handelsblatt Energie, gibt es irgendwo vielleicht einen ehemaligen Nextie sitzen, der irgendwie eine wichtige Rolle erfüllt. Mhm. Aber gab es auch welche sozusagen, die dann da geblieben sind und dann von euch aus quasi zu Shell hoch seid, also so im Sinne des, also nur um dein Narrativ aufzugreifen, so, wir sind jetzt gar nicht mehr sozusagen nur, es ist nicht mehr so ein klares Feindbild, sondern wir sind jetzt irgendwie eins und man kann entweder rausgehen und von außen was machen oder man kann vielleicht auch von innen was machen. Also die 68er, glaube ich, die haben immer gesagt, der lange Marsch durch die Institution.
Ja, ja,
ne? Dann so, okay, dann gehen wir halt irgendwie, keine Ahnung, in die Verwaltung oder was die halt verändern wollten. Gab es welche, die jetzt quasi Upstream Exploration Business machen und da versuchen zu wirken bei Shell?
Ja, das gab's auf jeden Fall. Es gibt da natürlich einen engeren Austausch. Also es gibt ja die Umarmung, die dann stattfindet, die liebevolle, die immer fester wird von Shell natürlich. Das heißt, da gab's dann auch Leute, die von Shell dann bei Next auf dem Trading Floor saßen und dann sozusagen entsendet sind. Aber auch umgekehrt. Und das war eigentlich ganz cool für einige Mitarbeiter. Das heißt, zum Beispiel, wo wir gerade von Max sprechen. Max ist eine Zeit lang nach London gegangen, um da auf dem Trading Floor sozusagen als Next-Kraftwerke-Mitarbeiter ein engeres Verhältnis aufzubauen, bevor er sich dann selbstständig gemacht hat. Mhm. Aber das gab's dann immer wieder. Und ich vermute mal auch, dass sich das jetzt immer stärker etabliert, dass einfach die Unternehmen ja irgendwie dann auch zusammenwachsen müssen. Und das geht dann, funktioniert am besten, wenn es in beide Richtungen eigentlich ist. Ne? Das heißt, also auch die Kölner dann nach London fahren und Beziehungen am Ende des Tages aufbauen, weil wenn ein Stratege so einen Move macht und Next Kraftwerke kauft, dann ist das ja kein finanzielles Investment, sondern es geht ja darum, dass man irgendwie auch etwas zusammenlegt, was zusammengehört. Das Gute ist, glaube ich, da, dass wir nicht irgendwie wirklich über Kostensynergien gesprochen haben. Wir hatten andere Angebote von anderen Unternehmen, die hatten schon einen Trading Floor, die waren interessiert an dem Portfolio und so etwas und hätten wahrscheinlich eher gesagt, gut, wir brauchen das alles nicht, wir haben das selbst und wir kaufen mehr oder weniger die Assets, die Verträge und so weiter, ne? Die Technik vielleicht, aber die Leute brauchen wir nicht. Das war mit Shell ganz anders, da war von vornherein klar, dass Next auch deren Short-Term-Power-Trading-Hub werden soll. Mhm, und das ist natürlich eine coole Perspektive dann auch für auch die Mitarbeiter. Und so ist es auch geworden. Also wie gesagt, das Unternehmen ist weiter gewachsen nach dem Exit.
Mhm. Und deine anderen Mitgründer von Next, sind die auch weiter in der Energiebranche dann geblieben? Oder haben die?
Hendrik ist eigentlich, wir waren nur zu zweit.
Ja, ja.
Hendrik ist Privatier bis jetzt.
Ah, ja, okay.
Ja, genau. Also
der hat den Absprung geschafft.
Der hat den Absprung geschafft, genau. Der hat irgendwie mehr Ruhe. Da, ja, das, der, wir treffen uns regelmäßig noch und ab und zu essen wir zusammen und dann, genau, der macht seine Investments, ist auf die andere Seite gegangen.
Ist er bei dir investiert?
Jein.
Okay. Ja, mit dem Support dann und
ja,
dem
vielen, das auf jeden Fall, ja.
Okay, aber dann hast du dich, hast wahrscheinlich ein bisschen Pause gemacht und reflektiert, schaffe ich es, was anderes zu machen oder will ich halt jetzt weitermachen? Und dann hast du dich für Spot My Energy. Und von all den ganzen Geschäftsmodellen, die man machen könnte, was ist denn da so das Spannende dran? Also weil sozusagen, du hättest ja 1000 Sachen machen können.
Ja, und das arbeitet natürlich auch in allem. An Business-Ideen hat es die ganze Zeit gearbeitet eigentlich. Ne? Das müsste man mal machen, das müsste man mal machen. Ich meine, das hört ja auch nicht auf mit dem, dass man ein neues Unternehmen gründet. Dann denkt man ja trotzdem, also guck mal, da ist auch noch eine Möglichkeit. Ja. Da könnte man eigentlich mal was machen und so weiter. Ne? Was mich dann letztendlich bewogen hat, Spot My Energy zu gründen und da reinzugehen, war die Gewissheit, dass irgendwie dieses datenbasierte, die Verbindung des Datenbasiertes über den Smart Meter ein super Entree ist, um in die Häuser reinzukommen, um die Möglichkeit zu haben, die Optimierung für die Kunden zu machen, auch den Login zu haben bei den Kunden mit dem Zähler sozusagen im Keller. Dadurch hat man einfach eine Möglichkeit, auch eine neue Kundenbeziehung aufzubauen. In der Energiewirtschaft sprechen wir ja immer so von dieser Commodity Trap, also der Falle, in der wir sind.
Ja.
Du musst nur über den Preis competen. Du musst der günstigste Kilowattstunde anbieten. Das war's, ne? Ich glaube, was man schaffen kann, wenn man wirklich ein Optimierer ist und die Kundendaten versteht und dem Kunden auch anbieten kann, ich optimiere deine Assets, kommst du da raus. Dann bist du nicht einfach nur Stromlieferant, sondern du bist derjenige, der seine Optimierung durchführt, der den Kunden versteht, der die Muster versteht. Und das ist etwas, das hat mich total angemacht. Und genau deswegen habe ich mich dafür entschieden zu gründen.
Hast du jemals darüber nachgedacht, das sozusagen unabhängig von der Rolle des EVU zu machen? Also, weil, also als ich bei der EWE war, ich glaube, dass ich die Dinge sagen darf, die ich jetzt sage. Aber da wurde oft irgendwie diskutiert, so das Commodity-Business kommt unter Druck, die Margen erodieren, was kann man noch machen? Und wollen wir irgendwie in diesem Red Ocean gegen 1200 Stromanbieter irgendwie um den Einzelkunden kämpfen?
Mhm.
Und die logische Konsequenz daraus ist ja, zu sagen, ich muss vielleicht gar nicht Energieversorger sein, um Energiedienstleistungen, wie ihr es zum Beispiel macht, anbieten zu können. Und ist es bei euch so wie so ein Hygienefaktor, ihr müsst auch EVU sein oder könnt ihr auch smarte, intelligente und das orchestrieren, ohne wirklich in dieser, ich sag jetzt wirklich, also energiewirtschaftlichen Rolle des Energieversorgers zu sein?
Ja.
Mit den ganzen Rattenschwanz an, du kennst es ja selber, Marktkommunikation und Prozessen, die man da so leisten muss. Das ist ja auch teuer.
Ja, also zunächst mal bin ich das gerne, weil ich ja Energiewirtschaftler quasi auch so bin. Ne? Deswegen.
Stimmt, was hast du eigentlich vor? Also was ist deine Ausbildung?
Ich habe hier an der TU Berlin Energiewirtschaft studiert.
Ach was?
Ja, genau. Ich bin Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt Energie. Das heißt also, ich bin immer schon irgendwie damit, dann bin ich nach Köln gekommen, um da zu promovieren.
Ja.
Aber das hat nicht geklappt, beziehungsweise bin ich
beim EWE oder wo?
Beim EWE, genau. Und dann nach 2 Jahren dann kam eben diese Gründungsidee und dann sind wir da rausgegangen.
Okay, auch nicht schlecht. Ist ja gut gelaufen.
Das war genau, das war auch so der Plan, das war schon okay. Liegt noch irgendwo auf Eis, die Doktorarbeit.
Okay, wenn du mal sparen willst, dann sag Bescheid.
Ja,
okay,
genau,
sorry.
Du liest gerade hier Dr. Ilan, ne?
Ja, ich habe es irgendwann, ich habe den Anspruch nicht früh genug geschafft. aber okay, sorry, du hast gerade angesetzt zu sagen, warum EVU?
Genau, also wie gesagt, ich glaube, das machen wir gerne. In Deutschland hast du, oder was wir wollten, das Ziel war schon, dass wir an diese Goldnuggets der Flexibilität ran wollen.
Mhm.
Das heißt, wir wollen ja das Thema virtuelles Kraftwerk, Story of My Life, ist quasi das, was ich auch bei Spot My Energy fortsetzen möchte. Das heißt, wir wollen an diese Assets ran und die wirklich managen und die Möglichkeit haben, diese kleinen Batterien, aber auch die Autos und so weiter in den Markt zu integrieren. Das ist sozusagen eigentlich die große Vision von Spot My Energy. Und um das zu tun, gibt es in Deutschland nicht die Rolle des Aggregators, wie zum Beispiel in UK oder so. Ne?
Die steht in meiner Doktorarbeit die ganze Zeit hoch und runter. Ich habe immer von Aggregatoren gesprochen, die es nie gab hier.
Ja, genau. In Deutschland musst du sozusagen um das Asset dann wirklich auch managen zu können, musst du auch den Zählpunkt bei dir im Bilanzkreis haben.
Genau.
Und dafür musst du irgendwie Verantwortlichkeit übernehmen, auch für die gesamte Strommenge, die da drüber geht. Ne? Das heißt, in der Direktvermarktung ist es sozusagen als Offtaker von Biogasanlagen, da muss ich Direktvermarkter sein.
Mhm.
Oder ich muss Lieferant sein, wenn ich sozusagen Strom liefern will an Verbrauchseinheiten, die irgendwie steuerbar sind. Ne? Das heißt, das war mir eigentlich relativ klar, das wird schwierig. Zurück zu den Notstromaggregaten, da haben wir das versucht, auch ursprünglich als Aggregator.
Mhm.
Wir wollten ja für ein Krankenhaus niemals der Stromlieferant sein, ne? Sondern wollten das sozusagen in einem dritten Bilanzkreis, also in einem Bilanzkreis eines Stadtwerks zum Beispiel, dann das Notstromaggregat bewirtschaften.
Mhm.
Ist super schwierig. Also, weil du bist immer abhängig von.
Du musst dich also Fahrpläne austauschen, du musst dich koordinieren. Ja, das ist.
Und der Fahrplanaustausch ist sozusagen, das ist vorgesehen, dass das theoretisch gehen soll, aber der Lieferant kann sich da ziemlich querstellen.
Mhm.
Und am Ende des Tages dir das Ganze verhageln.
Mhm.
Und da hat dann der auch Kunde irgendwann keinen Nerv mehr drauf und sagt, ach komm, lass mal bleiben wegen der paar Kröten. Das kriegst du nur schwer skaliert. Deswegen skaliert kriegst du das nur, wenn du wirklich auch die Verantwortung sozusagen der Energiemenge über den Zählpunkt bekommst. Und deswegen endet man am Ende des Tages in dieser auch Lieferantenrolle oder Offtaker-Rolle als Direktvermarkter.
Okay.
Was okay ist. Machen wir gerne.
Genau, okay. Das heißt, es war für dich von vornherein klar, das so zu, also machen zu müssen.
Ja, genau. Von vornherein klar. Also es ist jetzt so, Spot My Energy, wie das so ist bei so einer Business-Idee, ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, dass ich vor 3 Jahren, wo ich so zum ersten Mal diese Idee hatte, dass das klar war, dass ich heute hier mit dir sitze und genau das so erzähle, ne? Das ist ja immer irgendwie eine Reise. Es fängt an so ein bisschen mit der Vision, ah ja, das wäre cool, so das müsste man eigentlich machen. Und dann entwickelt sich das so ein bisschen, dann beschäftigt man sich damit und irgendwann ist wichtig, den Go-to-Market, also den klar zu haben und zu wissen, wie komme ich denn da jetzt rein? Und das ist ehrlicherweise auch, ich habe ja mit vielen jungen Unternehmern auch zu tun, die auch mit Business-Ideen auch auf mich zukommen und häufig sind die Visionen immer cool. Ne? Das macht meistens absolut Sinn. Die Herausforderung ist, den richtigen Go-to-Market sozusagen zu finden. Also was ist sozusagen der Need, der heute da ist? Wie kommst du sozusagen, kannst du ein Offering haben, was heute irgendwie etwas, ein Bedürfnis stillt? Und das ist gar nicht so leicht. Das ist eigentlich das Schwierigste. Wenn ich so über einen neuen Businessplan nachdenke. Und das war eben dann über die Installateure da reinzukommen. Was ist genau meine Zielgruppe und so weiter. Das hat sich auch noch entwickelt, zu sagen, das hatte ich vor 3 Jahren auch noch nicht so ganz klar. Nur sozusagen als kleinen Hint dazu, das war mir von vornherein klar. Von vornherein war mir nicht alles ganz klar. Das muss aber auch nicht so sein.
Okay, genau, das wäre meine nächste Frage hier in meiner schlauen Liste, wäre gewesen sozusagen B2B versus B2C. Also klar, du hast ein Verständnis davor, was die Lösung sein muss, aber irgendwann hast du verstanden, du musst über B2B reingehen, um zu skalieren.
Genau, wir machen ja B2B2C, deswegen machen wir jetzt beides. Ne? Aber genau, wir schließen die Verträge direkt ab mit dem Endkunden. Das heißt, wir haben schon auch einen B2C-Kanal jetzt, ganz klar. Aber kommen über B2B rein in die zu den Kunden. Versuchen jetzt auch mal ein bisschen B2C direkt zu gehen. Deswegen ja auch, was ich vorhin eingangs meinte, auch Endkunden können jetzt direkt auf uns zukommen. Das geht jetzt auch.
Ja.
Wir probieren das mal ein bisschen aus, weil insbesondere für die, sag ich mal, paar Millionen Bestandskunden von PV-Batteriesystemen, die wollen wir auch direkt targeten können und wollen auch direkt auf die zugehen können.
Für alle, die sich wundern, was jetzt hier im Hintergrund ab, wir haben hier so einen Raum gebucht und das ist aber eigentlich gar kein Raum, das ist eigentlich nur so eine riesengroße Halle, die mit, wie nennt man diese, Sichttrennern irgendwie unterteilt ist und jetzt ist hier unser Nachbar, fängt an zu reden. Also wenn ihr Fragen hört, die sich nicht nach mir anhören und da schlecht sind, dann hat es mit dem zu tun. Okay, ja Jochen, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und frage mich gerade, was ich noch unbedingt irgendwie abgedeckt haben will. Vielleicht dieses ganze Thema Interoperabilität zwischen den ganzen Nutzern, die ihr steuert.
Yeah.
Ist das ein Thema für euch? Ist das eine Herausforderung? Weil so Smart Home ist ja irgendwie am Ende so eine Art Zoo aus verschiedenen Protokollen. Und versucht ihr das irgendwie alles zu harmonisieren oder arbeitet ihr mit bestimmten Herstellern zusammen? Also so, was ist da euer Ansatz im Vergleich zu den anderen?
Ja.
Also gestern war ja so eine Party hier, ne, im Zoo aus, und da haben, glaube ich, so deine Competitors haben sich alle zugeprostet und viel gefeiert.
Ich war auch da.
Du warst auch da.
Ich habe mit zugeprostet.
Genau. Und so, was ist da deine Strategie oder dein Blick drauf, wie man das löst?
Ja, also das ist das dickste Brett, was wir gerade bohren. Also wie kriegen wir das hin, diese ganzen verschiedenen Assets, diesen Zoo von Protokollen unter einen Hut zu bekommen, weil genau das müssen wir ja haben. Wir wollen die Steuerbarkeit realisieren. Das heißt, wir wollen jedes Auto, jeden Wechselrichter und jede Batterie oder Wärmepumpe irgendwie ansteuerbar machen. Und das am Ende des Tages ist sozusagen die Kunst eines Home-Energie-Management-Systems. Wir wollen auch selber die Hoheit haben und die Steuerungshoheit dafür haben, weil das ist am Ende des Tages, ist das mein klares Verständnis, wenn man ein VPP fahren will, dann muss ich auch kurzfristig eingreifen können, ne? Weil der wahre Wert sozusagen der Flexibilität ist natürlich ganz kurz vor physikalischer Lieferung, dass ich da auch nochmal wirklich im Intraday aktiv werden kann und nicht am Day-Ahead-Markt Stopp mache, ne? Also ich will wirklich auch Steuerungshoheit haben und nicht irgendwie einfach nur Preissignale senden und ich guck dann mal, was passiert, sondern ich will Steuerungshoheit haben. Da arbeiten wir ganz viel dran. Wir sind jetzt, glaube ich, haben jetzt ein Energiemanagementsystem, was das kompatibelste Energiemanagementsystem ist, was es gibt im deutschen Markt.
Mhm.
Wie haben wir das hingekriegt in so kurzer Zeit? Wir haben einfach uns mit verschiedenen Herstellern zusammengetan und nicht nur mit den Herstellern, sondern auch mit API-Providern, die sozusagen dazwischen noch arbeiten, wie zum Beispiel so Companies wie Enode, aber auch KiwiGrid sozusagen, haben wir als Kompatibilitätslayer dazwischen geschaltet. Das heißt also, wir haben sozusagen Schnittstelle zu Kiwi, wir haben eine Schnittstelle zu Enode, wir haben auch direkt Schnittstellen zu zum Beispiel großen Herstellern oder Wechselrichterherstellern wie Fronius. Und dann haben die sozusagen auch die Möglichkeit, mit ganz vielen anderen Assets dann wiederum zu sprechen. Und so haben wir es geschafft, dass wir eine sehr breite Kompatibilität heute schon haben. Fast alle Automarken, Elektroautomarken, die, ich würde sagen, 80-90% der Wechselrichter, Speicherhersteller bei Wärmepumpen viel über SG-Ready-Schnittstellen. Und trotzdem bleibt immer noch irgendwo ein Blindspot. Also ja, ich kann dir nicht sagen, und ich wahrscheinlich wird es auch so sein, dass wenn wir uns im nächsten Jahr hier wieder treffen, wird es wahrscheinlich immer noch irgendwie da weiße Flecken auf der Karte geben, weil es wahrscheinlich auch ökonomisch gar nicht sinnvoll ist, wirklich zu sagen, ich kann jeden einzelnen kleinen Nischenanbieter irgendwann anbieten und die Schnittstelle realisieren. Aber das ist auf jeden Fall eins der großen Herausforderungen, mit denen wir im letzten Jahr zu kämpfen hatten, wo wir ganz viel dran gearbeitet haben und wir jetzt, glaube ich, auf einem richtig guten Stand sind.
Ja, Matthias Kager war schon im Pod, KiwiGrid haben wir noch nicht, also wenn du da mal ein Intro machen könntest, wäre ich dankbar.
Ja, total gerne.
Ja, gut, ich glaube, wir hatten es. Vielleicht noch letztes sozusagen Ausblick. Wo steht ihr heute, die Anzahl Mitarbeiter oder irgendwelche Zahlen, die du nennen kannst und wo willst du in 12 Monaten stehen.
Dann werden wir uns nächstes Jahr hier wieder treffen, meinst
du? Ja, also wir können gerne daraus eine Tradition machen, wenn du magst.
Ja, gerne. Also war cool, ich komme nächstes Jahr, glaube ich, wieder.
Ja.
Also zur Konferenz, zu dir sowieso.
Ich komme auch mal nach Köln.
Also. Ja, sehr gerne. Also genau, was haben wir jetzt? Wir sind jetzt 60 Mitarbeiter. Wir haben also ein starkes Wachstum geplant. Auch in diesem Jahr werden wir so Richtung 100 Mitarbeiter gehen.
Ja.
Und genau, Assets sind wir jetzt sozusagen im fünfstelligen Bereich und können und genau, das Ziel sind sozusagen die 100.000, die werden wir dieses Jahr nicht ganz erreichen, glaube ich, werden so ein 5 bis 7x in diesem Jahr hinlegen.
Klingt auch viel.
Ja, ich bin davon ganz überzeugt. Ich glaube, was sozusagen das nächste Ding sein wird, dass wir dieses Flex-Trading optimieren. Also jetzt war es erstmal wichtig, dass wir den Kunden eine Day-Ahead-Optimierung, eine Visualisierung von deren System darstellen können, dann sind die meisten Kunden schon absolut flashed und sagen, cool, meine Anlage wird day ahead optimiert, ich kann mein Auto zu günstigen Zeiten in der Nacht laden, aber es ist nur heute day ahead.
Die verstehen ja auch nicht, was der Wert in Intraday Continuous ist, also sozusagen, dass da auch, dass du eigentlich das mitdenken musst, damit es richtig spannend wird.
Genau, also das haben wir natürlich vorgedacht in unserer Logik sozusagen. Ja. Aber wir sind jetzt noch nicht sozusagen aktiv an diesen Märkten. Das wird, glaube ich, das nächste sein, worüber wir dann in einem Jahr sprechen können, wie wir wirklich sozusagen diese Elektroautos laden können. Vielleicht sind wir dann auch regulatorisch einen Schritt weiter, dass wir dann bidirektional die ersten Autos laden können. Dafür brauchst du dann auch noch Regulierung wie MISPIL. Das ist jetzt sozusagen nur mal ein Schlagwort, was ich
hier
fallen lasse.
Das habe ich aber auch ein paar Mal jetzt gehört hier.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass da einen großen Fortschritt gibt in den nächsten
Jahren. Genau, das ist einfach sozusagen, steht sozusagen als Schlagwort dafür, dass ich tatsächlich auch es sich lohnt für mich, bidirektional auch zurück ins Netz Energie zu speisen, ohne dass ich jetzt, sag ich mal, diesen Verlust von Steuern und Umlagen oder Netzentgelte habe, die ich ja sozusagen beim Verbrauch des Stroms bezahlen muss, aber eigentlich nicht zurückbekomme, wenn ich sie einspeise. Das ist sozusagen die Brücke, eine regulatorische Brücke dazu. Und dann gibt es Möglichkeiten, dass wir wirklich dann die kleinen Anlagen hinterm Zähler so behandeln können wie Großbatterien. Und das wird, glaube ich, cool.
Geil. Dann freue ich mich drauf. Riesengroßes Flexpotenzial durch Spotman Energy. Jochen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass wir es endlich geschafft haben. Und ab jetzt Tradition. Bis ganz bald wieder.
Super, ich freue mich. Vielen Dank.
Jo, das war's auch schon mit der Folge 100, ich glaube 7, mit Jochen Schwill von Spot My Energy und früher Next Kraftwerke. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch gezeigt, dass Energiewende nicht nur in Windparks und Solarfeldern stattfindet, sondern auch in unseren Kellern und da, wo die Unternehmer sich gute Lösungen ausdenken und da, wo die Smart Meter Gateways hängen und so weiter, so das Ganze, so wie so das Nervensystem von unserem zukünftigen Stromnetz bilden können. Wenn ihr mehr über Spot My Energy erfahren wollt, schaut auf der Webseite vorbei, müsste auch in den Shownotes sein. Und wenn ihr Elektriker seid oder Solateur seid und euch fragt, wie ihr eure Kunden bei der Digitalisierung unterstützen könnt, Jochen und sein Team haben die Prozesse gebaut, die den Papierkram da so richtig automatisieren. Wenn ihr Spaß an diesem Konzept habt und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert die Energiezone, hinterlasst uns eine Bewertung und teilt die Folge mit irgendjemandem, der verstehen will, wie das Stromnetz und das Energiesystem in Deutschland so funktioniert. Soweit erstmal, bis zum nächsten Mal, eure Energiezone. Ciao, ciao.